Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Regierung und Opposition blicken gespannt auf die Haltung des Bundesverfassungsgerichts zu den jüngsten Beschlüssen zur Euro-Krise. Die Richter verhandeln morgen über Eilanträge gegen den Rettungsschirm ESM und den Fiskalpakt. Die Kläger wollen die deutschen Gesetze so lange stoppen, bis das Verfassungsgericht grundsätzlich darüber entscheidet, ob die Regelungen mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Vor der Verhandlung mehren sich die Mahnungen an Karlsruhe, die Gesetze nicht scheitern zu lassen.
Die Karlsruher Richter müssen zunächst über die Eilanträge entscheiden. Die Gegner von Fiskalpakt und erweitertem Rettungsschirm wollen nämlich verhindern, dass der Bundespräsident die Gesetze dazu bereits vor der eigentlichen Verhandlung unterschreibt.
Wir wollen damit überzeugen, dass es die Dringlichkeit, die die Bundesregierung behauptet, gar nicht gibt. In dem Vorläufer des Rettungsschirms, den es jetzt schon gibt, ist noch genügend Geld, um die Anträge von Zypern zu bearbeiten, um die Anträge von Spanien zu bearbeiten.
Die Befürworter der Rettungsmaßnahmen warnen jedoch vor einer Verzögerung. Dadurch würde das Vertrauen in den Euro weiter geschwächt. Sie hoffen, dass erst der Eilantrag und dann die Verfassungsklage abgewiesen werden.
Das, was die Regierung der Bundesrepublik Deutschland getan hat, um großen Schaden von Deutschland abzuwenden, für unvereinbar mit der Verfassung zu erklären, ich glaube, das geht nicht. Deshalb werden die Richter schon, glaube ich, das durchwinken.
Für Missstimmung sorgt der Vorsitzende der FDP im Europaparlament. Er zweifelt die Kompetenz der Verfassungsrichter an. Sie seien schließlich keine Europaexperten. Das wiederum empört den Vorsitzenden der CSU.
So darf man nicht umgehen, dass wir alle, die anderer Meinung sein könnten, einfach von ihrer Sachkompetenz her runtermacht. Das ist nicht in Ordnung.
Auch die FDP-Spitze verwahrt sich gegen die Kritik an Karlsruhe.
Ich habe die heute gelegentlich geäußerte Gerichtsschelte jedenfalls nicht verstanden. Mach sie mir auch nicht zu eigen. Das Bundesverfassungsgericht ist klug genug, sich auch Rat zu holen bei denjenigen, die diesen Prozess noch viel intensiver begleitet haben.
Die Verhandlung um die Eilanträge beginnt morgen um 10 Uhr. Eine Entscheidung wird noch in diesem Monat erwartet.
Die Finanzminister der Eurozone beraten in Brüssel über Hilfsprogramme für Griechenland, Zypern und die spanischen Banken. Die Geldinstitute brauchen bis zu 100 Milliarden Euro Nothilfe. Thema ist auch die Nachfolge von Eurogruppenchef Juncker.
Die Rettung des Euro lässt auf sich warten, aber zumindest ihre monatelangen Personaldiskussionen wollen die Finanzminister der Eurogruppe beenden. Und ihr Vorsitzender war sich auch sicher, wann?
Heute.
Gut möglich, dass Jean-Claude Juncker als Vorsitzender der Eurogruppe einfach weitermacht, wenn es nach ihm geht, 6 Monate. So lange halten selbst die hinter den Kulissen sehr aktiven Franzosen still. Aber was danach wird, ist offen. Frankreich wünscht sich, dass Jean-Claude Juncker weitermacht und dass das heute entschieden wird, wenn er denn dazu bereit ist. Die größeren Probleme liegen ohnehin in der Sache. Griechenlands neuer Finanzminister Yannis Tournaras bittet um mehr Zeit für die Reform in seinem Land. Aber auch diese Zeit kostet Milliarden und die bisher verstrichene Zeit hat das Land nicht so genutzt wie versprochen. Auch Spaniens Probleme wachsen. Die Zinsen für seine Anleihen, die nach dem letzten Gipfel gesunken waren, sind inzwischen wieder auf Rekordniveau. Der Zugang zum Geld des Rettungsschirms, der nach dem Gipfel deutlich leichter schien, bleibt schwer. Wie Finnland weisen auch die Niederlande darauf hin, dass dafür einstimmige Entscheidungen nötig sind. Unsere Zustimmung bleibt erforderlich. Und das ist wichtig, weil das kein kleiner Schritt wäre, sondern ein ziemlich großer. Alle Debatten zeigen, dass die Euro-Krise einen immer tieferen Graben durch Europa zieht. Im Süden Regierungen, die zunehmend verzweifelt dagegen ankämpfen, dass immer höhere Zinsen den Erfolg auch jener Reformen zunichte machen, die tatsächlich stattfinden. Und im Norden Regierungen, die ihren Bürgern kaum noch vermitteln können, dass sie den Schuldenstaaten im Süden auf immer neue Weise helfen sollen.
Die Bundesregierung distanziert sich vom umstrittenen neuen Meldegesetz. Es sieht vor, dass private Firmen auf persönliche Daten von Bürgern zugreifen können, wenn diese nicht widersprechen. Regierungssprecher Seibert erklärte heute, man hoffe, dass es im weiteren parlamentarischen Verfahren Änderungen hin zu mehr Datenschutz gibt. Oppositionsvertreter haben bereits angekündigt, das Gesetz im Bundesrat stoppen zu wollen.
Was muss ein Bürger tun, damit das Meldeamt seine Daten nicht an Firmen weitergeben darf? Was Union und FDP im Bundestag beschlossen haben, führt prompt zu Ärger. Nicht nur mit der Opposition, selbst in der Bundesregierung zeigt man sich jetzt verwundert. Ursprünglich geplant war mal die ausdrückliche Zustimmung. Nun sollen Bürger nur in ganz bestimmten Fällen widersprechen dürfen.
Die Frage, warum diese Änderung vorgenommen wurde, eben auf die Widerspruchslösung zu gehen, statt der ausdrücklichen Einwilligung, die ist nicht an die Bundesregierung zu richten, sondern die ist ans Parlament zu richten, wo die Gesetzgebungskompetenz liegt.
Es waren die eigenen Abgeordneten, die das geändert haben. Stand im Entwurf des Ministeriums noch die Einwilligung, setzt der Innenausschuss die datenschutzrechtliche Hürde herunter.
Ich bin der Meinung, dass die Lösung, die wir im Bundestag beschlossen haben, eine vernünftige und ausgewogene Lösung ist.
Eine Lösung, die dem CSU-Politiker auch wichtig ist, weil sie Inkasso-Unternehmen entgegenkomme. Führende Parteikollegen wollen dagegen jetzt Änderungen.
Ich lese heute in irgendeiner Überschrift, es sei ein CSU-Meldegesetz. Jetzt hoffe ich nicht, dass CSU-Abgeordnete daran beteiligt waren. Das wäre nicht schön.
Aus gutem Grund haben wir in Abstimmung mit den Ressorts eine Einwilligungslösung ja eingebracht. Das hat seinen Grund gehabt, weil es hier um Daten geht, die verpflichtend abgegeben werden müssen.
Das umstrittene Meldegesetz muss nun noch durch den Bundesrat. Bayern und mehrere andere Länder haben schon angekündigt, das neue bundesweite Meldegesetz im Bundesrat noch ändern zu wollen. Sie pochen auf besseren Datenschutz, etwa auf die Regelung, die die Bundesregierung ursprünglich mal wollte.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Hier fassen wir die Kritik am Meldegesetz noch einmal ausführlich zusammen. Vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages steht zur Stunde der frühere Verfassungsschutzchef Röwer Rede und Antwort. Die Abgeordneten erwarten von ihm vor allem Aufklärung über die Rolle von V-Leuten in der rechtsextremen Szene. Das Neonazi-Trio Mundlos, Böhnhardt und Schäpe hatte sich während Röwers Amtszeit in Thüringen radikalisiert und war in den Untergrund abgetaucht.
Sein Gesicht verrät keine Emotionen, als Helmut Röwer in Begleitung seines Anwaltes nach mehr als 4 Stunden Wartezeit am Abend zur Befragung kommt. Der Ex-Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes soll erklären, wie sich das spätere NSU-Terror-Trio während seiner Amtszeit radikalisieren und dann einfach so abtauchen konnte. Die lange Befragung von 2 ehemaligen hochrangigen Verfassungsschützern zuvor lieferte bereits eine wichtige Erkenntnis.
Die Zustände im Landesamt Thüringen in den 90er Jahren sind kein Phänomen Röwer. Es gibt viele leitende Beamte, die zu der Zeit maßgeblich gegen Rechtsvorschriften verstoßen haben, was die Führung von V-Leuten angeht.
Beide Zeugen gaben intensive Einblicke in die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes und das Verhalten seines Präsidenten. So soll sich Röwer zum Beispiel einmal abends in seinem Büro bei Rotwein und Kerzen mit 6 bis 7 Damen vergnügt haben. Eine Beschwerde des damaligen Referatsleiters beim Innenministerium verlief im Sande.
Aber dass dann nichts passiert, kein Aufsichtsreferat, kein Personalreferat, nichts mehr, da habe ich kein Verständnis für.
Immer wieder ging es heute auch um den ehemaligen V-Mann Tino Brandt, der in der Kameradschaft Thüringer Heimatschutz guten Kontakt zum späteren Terrortrio hatte und gegen den es 35 polizeiliche Ermittlungsverfahren gab.
Und offenbar hat man ihn für unverzichtbar gehalten und mein Eindruck ist schon, dass er da dann doch relativ viel Freiheiten hatte, zu viel Freiheiten und auch gedeckt wurde bei der Begehung von Straftaten.
Diesen Verdacht, V-Leute vor Polizeiverfolgung gedeckt zu haben, wies Helmut Röwer entschieden zurück. Darüber hinaus blieb der Ex-Chef des Thüringer Verfassungsschutzes nach Meinung der Ausschussmitglieder bisher äußerst einsilbig und wenig kooperativ.
In Ägypten ist ein offener Machtkampf entbrannt. Nachdem Präsident Mursi das Parlament wieder eingesetzt hat, widersprach das Verfassungsgericht heute diesem Schritt. Das Gericht verwies auf seine Entscheidung vom Juni, sie sei für alle bindend. Damals hatten die Richter die Parlamentswahl für unrechtmäßig erklärt. Der regierende Militärrat hatte das Parlament daraufhin aufgelöst.
Der ägyptische Präsident Mursi will es jetzt wissen, so scheint es. Wie viel Macht hat er eigentlich? Bei einer Zeremonie in einer Kairoer Militärakademie traf er auf seinen schärfsten Kontrahenten, den Vorsitzenden des Militärrats Tantawi. Streitpunkt ist das Parlament. Die Ägypter haben es erst vor einem halben Jahr gewählt, doch der Militärrat ließ es im Juni auflösen. Ein Rückschlag für die islamistischen Parteien, aber auch für den Präsidenten, der selbst als gemäßigter Islamist gilt. Ohne den großen Rückhalt im Parlament ist er geschwächt. Gestern Abend ging der Präsident völlig überraschend in die Offensive. Seinen Sprecher ließ er ein Dekret verlesen. Darin heißt es, das Parlament solle wieder einberufen werden und seine Arbeit aufnehmen. Für Mursis Anhänger ein Triumph. Denn die Islamisten hatten bei den Parlamentswahlen eine gigantische Mehrheit errungen, die sie nach aktuellen Umfragen nicht wiederholen könnten. Wir sind glücklich, das Dekret von Morsi gibt den Menschen zurück, was sie gewählt haben. Dann der Rückschlag für den Präsidenten. Das Verfassungsgericht, hier Archivbilder, trat heute zusammen. Die Richter widersprechen dem Präsidenten. Nein, er könne das Parlament nicht einfach wieder einberufen. Damit schlagen sie sich auf die Seite des Militärrats. Morgen wird sich der Machtkampf zwischen Präsident und Militär weiter zuspitzen. Viele Delegierte wollen dem Aufruf des Präsidenten folgen und ins Parlament gehen. Sollte sich Morsi tatsächlich durchsetzen, dann könnte er Neuwahlen vorerst verhindern und er hätte eine breite Parlamentsmehrheit im Rücken. Doch der Machtkampf in Ägypten ist noch lange nicht entschieden.
Russland drückt offenbar von neuen Waffenlieferungen an Syrien ab. Moskau verzichte vorerst auf die Auslieferung von 36 Kampfflugzeugen, zitiert die russische Agentur Interfax den Vizechef der zuständigen Behörde. Sein Land werde keine neuen Verträge schließen, bis sich die Lage in Syrien stabilisiert habe.
Der Syrien-Sondergesandte der Vereinten Nationen Annan hat sich nach eigenen Angaben mit Präsident Assad auf ein Vorgehen geeinigt, um die Gewalt im Land zu beenden. Die Gespräche seien konstruktiv und offen gewesen, so Annan. Die Ergebnisse will er auch der syrischen Opposition vorlegen. Anschließend will Annan nach Teheran weiterreisen. Er hatte stets dafür plädiert, den Iran an den internationalen Gesprächen zur Syrien-Krise zu beteiligen. Die westlichen Staaten lehnen das ab.
Der Syrien-Konflikt ist heute Abend um 21 Uhr auch Thema bei Hart aber fair.
Der russische Präsident Putin hat nach einem Besuch der Überschwemmungsgebiete an der Schwarzmeerküste eine schnelle Aufklärung über Versäumnisse der zuständigen Behörden gefordert. Allein in der Stadt Krimsk haben bei der Flut von Samstag fast 20.000 Menschen ihr Hab und Gut verloren. Die Zahl der Toten stieg inzwischen auf mindestens 171. Viele Opfer waren im Schlaf von den Fluten überrascht worden.
Im Südsudan haben die Menschen heute den ersten Jahrestag der Unabhängigkeit ihres Staates gefeiert. Die Situation im Land ist weiter instabil. Südsudan zählt zu den ärmsten Staaten der Welt. Korruption ist weit verbreitet. Nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg hatte sich der Süden Sudans nach einer Volksabstimmung vom Norden abgespalten. Seitdem kommt es immer wieder zu Konflikten entlang der Grenze.
Die Party ist vorüber. Die Menschen flüchten vor dem drohenden Gewitter. Am ersten Jahrestag der Unabhängigkeit ist ihr Stolz der Ernüchterung gewichen. Heute zahlen die Südsudanesen für den Liter Sprit umgerechnet 2 Euro in einem Land, das von seinem Ölreichtum leben könnte. Aber man hat die Förderung eingestellt, weil der Norden zu hohe Gebühren für die Durchleitung zum Meer fordert. Die Hauptstadt Juba platzt aus allen Nähten, Menschen vom Land suchen Arbeit, Flüchtlinge aus den umkämpften Grenzgebieten Schutz. Vertrieben von den Bomben der nordsudanesischen Armee im Kampf ums Öl. Die Unabhängigkeit ist eine gute Sache, aber ich habe eigentlich mehr erwartet. Man sieht ja, unser Platz hier ist äußerst bescheiden. Der Südsudan ist eines der ärmsten Länder der Welt. Gleichzeitig grassiert die Korruption. Jeden Monat würden Regierungsmitglieder 1 Milliarde Euro veruntreuen, sagt Nihal Bol, der Chefredakteur des unabhängigen Citizen. Sie waren Rebellen. Sie sind mit der Idee aus dem Busch gekommen, dass sie keiner kontrollieren kann. Jetzt sind sie an der Regierung. Und wir sollten nicht glauben, dass die sich von selbst ändert. Sie braucht Druck von außen, aus dem Ausland. Sie haben auf ein besseres Jubiläum gehofft. Die Unabhängigkeit vom Nordsudan haben sie mit der Abhängigkeit von der internationalen Gemeinschaft erkauft.
Die Euphorie ist verflogen. Korruption, Vetternwirtschaft, die Flüchtlingsprobleme, der Staat steht kurz vor dem Bankrott. Mit dem Nordsudan führt man eine Art unerklärten Krieg. Nur ein Jahr nach der Unabhängigkeit droht der Südsudan im Chaos zu versinken.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 10. Juli.
Mal strömt warme, mal kühlere Luft zu uns. Aktuell steht uns ein kühler Witterungsabschnitt bevor. Ein stabiles Sommerhoch ist nicht in Sicht. Im Süden klart es in der Nacht vielerorts auf, in der Mitte und im Norden ist es mitunter wolkig. Richtung Nord- und Ostsee fallen Schauer. Im Norden und Nordwesten beginnt der Tag mit einigen Wolken und Schauern, sonst scheint häufig die Sonne, bevor sie später einzelne Schauer und Gewitter entwickeln. Der Wind weht an den Küsten mäßig bis frisch mit starken Böen, sonst weht er schwach bis mäßig aus Südwest. In der Nacht Werte zwischen 15 und 10 Grad, am Tag 17 Grad an der Nordsee und 27 Grad in Bayern. Am Mittwoch mehr Wolken als Sonne, verbreitet fallen Schauer, vor allem im Süden sind kräftige Gewitter dabei. Auch am Donnerstag ist es wechselhaft, im Norden teilweise kräftige Schauer. Am Freitag ist es in der Südosthälfte zunächst freundlich, sonst von Nordwesten Wolken und kräftige Regenfälle, auch am Wochenende dann unbeständiges Wetter.
Mit dem Hin und Her der Regierung beim Meldegesetz beschäftigt sich auch Ingo Zamperoni in den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Außerdem gehen wir der Frage nach, warum ein sadomasochistischer Roman zum Kassenschlager wird. Ihnen noch einen schönen Abend.